Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
Einen schönen guten Abend, schönen guten Tag, schönen guten Morgen, schöne gute Nacht, wann immer ihr uns hört. Hier ist Eiszeit FM, euer kleines Familienprogramm rund um die Adler Mannheim und All Things Hockey. Ihr habt lange auf die Saisonabschlusssendung warten müssen. Da ist er. Und Saisonabschluss heißt Phil. Hi Phil, schönen guten Abend.
Da ist er. Hi Sven.
Ja, wir haben gedacht, aus Effizienzgründen warten wir noch das WM aus der Deutschen ab und nehmen beides in einer Sendung auf. Also wir reden heute über beides. Aber jetzt ein kurzes, ernstes Wort. Manchmal kriegt man es zeitlich einfach nicht hin und aus Gründen, dass es dann einfach nicht passt. Manchmal ist man auch einfach im Arsch vom Alltag. Hat gedauert, aber ihr kennt uns hoffentlich noch. Wir hatten ja dieses Jahr in den Playoffs relativ viel aufgenommen, Herr Köhl. Wir haben uns sehr oft gesehen, muss man sagen, hier in dieser trauten Runde.
War schön.
Ja, war schön. Bevor wir loslegen, wie üblich, die kurzen Hinweise. Ich fange diesmal damit an, dass ihr uns auch gerne Bewertungen hinterlassen könnt bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Gerne auch ein paar nette Zeilen, wenn ihr mögt. Das hilft uns sehr und Leute, die das erste Mal draufstoßen, müssen dann nicht irgendwas lesen, dass irgendeine linksgrüne Krampen ist, die doch bitte beim Eishockey bleiben sollen, wenn sie über Elon Musk reden. Das wäre ganz, ganz lieb. Ansonsten, wer uns unterstützen mag, kann das auch gerne tun. PayPal, eiszeitfm@gmail.com oder eine E-Mail und dann an eiszeitfm@gmail.com, dann kriegt ihr eine Bankverbindung. Das soweit vorweg. Phil, wir haben gesagt, lass uns mit der WM anfangen. Wir nehmen auf, Donnerstagabend, 28. Mai, wann die Sendung veröffentlicht wird, muss man noch sehen. Bei unserer Sound-Nachbearbeitung kann es schon mal ein paar Tage dauern. Aber jetzt mal ernsthaft, wir haben gesagt, wir reden zuerst über das WM aus. Das ist 2 Tage her. Ich will gar nicht so groß über die einzelnen Spiele im Turnier reden. Mir geht es tatsächlich darum, wir sind im Jahr von der Heim-WM. Und eigentlich, ich gebe dir mal den Ball so rüber und dann kannst du sagen, nee, ist totaler Quatsch, wie so oft. Oder sagen, ja, zur Abwechslung hat er mal einen guten Gedanken. Und ich finde, ein Jahr von der Heim-WM wäre es an der Zeit, sich endlich mal ehrlich zu machen, was den Zustand des deutschen Eishockeys angeht. Das wird man dieses Jahr gefühlt wieder nicht tun.
Erstmal würde ich gerne den Puck rüber annehmen, ja, den du mir zuspielst, statt den Ball. Aber ja, da bin ich bei dir. Ich glaube, das wird vor der Heim-WM nicht passieren und das wird auch nur passieren, wenn es bei der Heim-WM ähnlich ausgeht wie jetzt. Das, oder sagen wir mal so, ich weiß nicht, ob es da passieren wird, aber da werden die Chancen höher sein, dass es passiert. Wenn du aber bei der Heim-WM ja ins Viertelfinale kommst, da unglücklich ausscheidest oder sogar ins Halbfinale kommst, dann ist alles wieder rosarot. Und das kann es natürlich nicht sein, weil das ist es definitiv nicht.
Also es war jetzt, lass uns mal bei der A-Mannschaft anfangen und dann vielleicht ins große Bild gehen. Es war jetzt das 3. Turnier in Folge, wo du also 2-mal in der Vorrunde ausgeschieden und Olympia-Viertelfinale erreicht. Bei einem Turnier, wo du kaum überzeugend gespielt hast, um es mal. Ich möchte jetzt nicht mehr ins Detail gehen. Die Olympia-Rückschau haben mit Thorsten gemacht, direkt an dem Sonntag. Könnt ihr gern reinhören. Da gibt es einen eigenen Blog zu den deutschen Herren. Aber du bist in Dänemark in der Vorrunde ausgeschieden, im Penalty-Schießen damals gegen die Dänen verloren. Du hast bis dieses Mal jetzt wieder in der Vorrunde raus. Und das mit einer Mannschaft, die ziemlich gut besetzt war, die aber wieder nicht überzeugt hat. Und für mich ist so ein bisschen das Thema Zufall. Ich habe hier ganz viele Namen stehen. Wir können nachher mal so ein bisschen durchgehen. Was sind so für dich die Gründe, wenn du drauf guckst momentan?
Meinst du jetzt, warum sie jetzt aktuell ausgeschieden sind oder warum es die vergangenen 3 Turniere nicht so lief?
Feel free. Okay. Du weißt ja, wir sind hier, sehr meandern. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja keinen Redaktionsschluss und nichts in den Ohren. kein Regisseur in den Ohren, der sagt, ihr habt nur 25 Minuten oder so.
Ja, das ist schön. Ja, wenn wir jetzt mal, sag ich mal, größer schauen möchten, aber eigentlich, ja, brauchst du es gar nicht, weil sich alles sehr, sehr ähnelt. Ich würde sagen, ganz oben steht auf jeden Fall mit dabei Special Teams. Also es war bei allen den vergangenen drei Turnieren unglaublich, ja, schlecht, muss man tatsächlich sagen, gerade dein Penalty-Killing, wenn du jetzt gerade bei der aktuellen WM nur 50% killst, also von 12 Versuchen kassierst du 6-mal einen Treffer, sogar gegen Großbritannien am Ende, wobei das ja mehr Sommer-Eishockey war, aber trotzdem, da musst du kein Tor in Unterzahl kassieren. Ja, dann das hat das wenig mit A-Liga-WM zu tun, aus Special-Teams-Sicht. Dann für mich noch ein großer Punkt ist so ein bisschen das Vertrauen, was das Trainerteam und da natürlich an der Spitze Harry Kreis seiner Mannschaft entgegenbringt. Mhm. Du nominierst Spieler, die dann Statistenrollen haben, die teilweise ja auch sehr undankbare Rollen haben, wie das bei Statisten meistens so ist, die teilweise gar nicht spielen, sei es zwischen den Pfosten, sei es in der Verteidigung oder jetzt mal wieder, das kannst du ja bei Olympia, wurde das ja auch zu Recht breit getreten. Moritz Müller hat es ja auch so schön gesagt vor dieser WM noch, der sich ja dann auch dazu entschieden hat, ja, Experte zu sein, statt bei der WM mit auf dem Eis zu sein. Hat natürlich die Familie davor geschoben, was man ja auch natürlich nachvollziehen kann, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob er bei einer anderen Ausgangslage da vielleicht auf dem Eis gestanden hätte.
Kommen wir gleich nochmal zu.
Kommen wir nochmal gleich dazu. Genau. Und er hat ja gesagt, bei Olympia haben alle auf die einen geguckt, die NHL-Spieler, und die einen haben halt gedacht, sie müssen es alleine machen, und die Coaches haben das noch bekräftigt quasi mit ihren Einsatzzeiten. Und wenn wir jetzt aktuell auf die WM gucken, da waren die Einsatzzeiten zwar besser verteilt, Moritz Seider hat immer noch abgerissen ohne Ende mit knapp 24 Minuten oder um die 24 Minuten rum im Schnitt. Und Philipp Sinn, der jetzt rüber nach Nordamerika geht, kam heute raus, bei San Jose unterzeichnet hat, 2-Wege-Vertrag, muss man dann auch schauen, wie er seinen Weg macht, aber das ist natürlich auch schon mal erstmal ein Zeichen, hat bei der WM insgesamt 10 Minuten gespielt. Markus Weber, den du dann auch nominiert hast, ich glaube als viertältesten Debütanten überhaupt des Deutschen Eishockey-Bundes bei einer Weltmeisterschaft, der hat nicht mal 10 Minuten gespielt bei dieser WM insgesamt. Ja, da kannst du durchgehen, auch im Sturm mehr oder minder, wo du meiner Meinung nach, und das ist vielleicht ein weiterer Punkt, dann auch zu, ich würde sagen, defensiv eingestellt warst in dem Punkt, dass du Stürmer dabei hattest, die auf dem Niveau nicht die offensive Klasse haben, um eben den Unterschied auszumachen oder zu glänzen, dann halt eher ja defensiv. Das man aber auch nicht jeder. Also du hast auch gemerkt, eigentlich ist das ein offensiver Stürmer in der DEL und bekommt da kein Bein aufs Eis, aber hat dann auch defensiv seine Probleme. Und die Jungs, die defensiv in der DEL agieren, die haben das eigentlich ganz ordentlich gemacht. So die vierte Reihe um Kastner und Krämer zum Beispiel zu nennen, oder Manuel Widerer, die haben halt ihre Rolle erfüllt, so im Großen und Ganzen, ohne jetzt natürlich offensiv, aber das war für mich jetzt auch keine Überraschung, die Akzente zu setzen.
Vorweg, du hast den Namen Mo Müller erwähnt, es gibt bei Magenta eine Sendung, wo er mit Schwele nochmal nach dem WM-Aus zusammensitzt, so 25 Minuten, kann die jedem sehr empfehlen. Er sagt viele erstaunlich kluge Dinge in Bezug aufs deutsche Eishockey. Es mögen ihn ja nicht alle, sagen wir es einfach mal so, aber das ist total lohnend, und da ist viel Erkenntnisgewinn dabei, und das ist nochmal ein sehr, sehr guter Blick einfach auf die Situation. Ja, wieder die Nominierung vor diesem Turnier. Du hast wieder das Gefühl gehabt, es sind wieder Spieler rausgefallen. Also ein Bock, der heimgeschickt wurde, wo du dich fragst, das ist eigentlich ein Spielertyp. Wir wissen alle um die Schwierigkeiten, die es sozusagen mit der Person gab, wobei das wohl besser wurde, zumindest gerade auch ja bei Köln ein starkes Jahr jetzt, also eine starke Saison gehabt, also die Nominierung total verdient gehabt. Marcel Brandt, der wieder nicht dabei war, wo du dich schon die Frage stellen musst, ob da wirklich auch immer sozusagen die beste, klar, man will das beste Team haben, ist so der Satz, aber Mo Müller, man muss sich das schon nochmal geben. Der DEB wurde Ewigkeiten angefragt, eigentlich tageweise, was denn jetzt der Stand ist. Es gab nie eine Aussage, wir wissen es nicht. Und dann hat Mo Müller auf seinem Instagram-Account veröffentlicht, dass er bei einem Benefizkick dabei ist, der am Tag des WM-Halbfinals ist. Bis dahin gab es keine Verlautbarung, es gab nichts dazu. Und dann gab es, glaube ich, 2 Tage später, nachdem das war, die Verkündigung, dass er als Magenta-TV-Experte auftritt, die aber meines Wissens nicht mit dem DEB in irgendeiner Form abgestimmt, oder klar, sie wussten es dann, aber sozusagen, das ging dann halt raus und damit war, es gab keine offizielle Erklärung vorab, dass der langjährige Kapitän der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, der ja bei Olympia, sagen wir mal vorsichtig, degradiert wurde, nennen wir es so, und der, wo klar ist, der spielt immer für die Nationalmannschaft. Wenn der irgendwie kann, ist das, also es gibt so diese Typen, wenn du die nachts um 3 wächst und fragst, ob sie morgen anreisen, wäre der einer davon. Und das ist schon ein Mittelfinger. Also das ist der volle Mittelfinger in Richtung DEB und die Verantwortlichen da für das, was an Missmanagement in Sachen Teammanagement lief bei Olympia. Also das kann man nur so interpretieren und so rauslesen. Und das kann man auch nicht in irgendeiner Weise schönreden, dass da Vertrauensverlust entstanden ist, dass da Vertrauen zerstört wurde und dass da im Team es Verletzungen gab. Also wir haben in Mannheim einen Spieler gehabt, der bei Olympia dabei war, der keine Minute auf dem Eis war mit Justin Schütz. Und das ist jetzt auch nicht so der Schlechteste. Und es fällt auf, dass wir immer über Spieler reden, die eine große Torgefahr haben, die rausfallen. Wir reden nie über die Kremmers und Els dieser Welt, wo einer rausfällt. Sondern wir reden immer über Spieler, die, wie soll ich sagen, die vielleicht mehr nach vorne als nach hinten denken, in ihrer Art zu spielen. Das ist schon immer wieder ein Spielertyp, der da auch rausfällt.
Mhm, definitiv. Und ich habe es ja schon angesprochen, ich fand es auch insgesamt zu defensiv, quasi von den Fähigkeiten der Stürmer aufgestellt, dieser Kader. Und ein bisschen auf diese Überschrift zu setzen, vielleicht, ja, Hosen voll, um es mal überspitzt zu sagen. Mhm. Und es gab es in mehreren Punkten, also wenn man sich bei anderen Nationen auch umgeguckt hat, wo junge Spieler auch mit dabei waren, gerade bei so einer WM im Olympiajahr, wo ja der ein oder andere, ich sag jetzt mal, Top-Spieler oder NHL-Spieler einfach nicht zur Verfügung steht, aus Belastungsgründen. Da hätte ich mir auch gewünscht, dass einfach vielleicht noch ein Spieler dabei wäre. Philipsen ist ja so einer als 2004er Jahrgang, den man dann halt aber auch einsetzt, dem man vertraut und im Sturm vielleicht auch. Aber ja, bei Harry Kreis wäre es ja schon, oder beim Trainerteam um Harry Kreis, muss man ja sagen, wäre es ja schon mutig gewesen, überhaupt Dominik Bock mitzunehmen und Lukas Reichel zusammen im Team. Und bei Mut sind wir dann natürlich auch, was die Challenge anging gegen die USA, um da halt auch zu zeigen, hey, wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen. Mhm. Ich meine, über die Challenge wurde jetzt schon in den vergangenen Tagen breit gesprochen. Konnte man das nehmen, konnte man das nicht nehmen? Wer schätzt das wie ein? Aber trotzdem allein das Zeichen zu setzen, hey, ich nehme diese Challenge, auch wenn die Kommunikation mit dem Schiedsrichter wohl komisch war und auch mit den Videotrainern des DEB nicht einfach war.
Rob Liesk war der Mann oben, ne? Oder ist genau der Mann so oben? Die Schweizer haben einen Schiedsrichter übrigens oben sitzen. Nur mal so,
Idee, ne? Ja. André Schrader, liebe Grüße an dieser Stelle, hat USA gegen Kanada heute gepfiffen, das Viertelfinale. Der hätte nicht da sitzen können. Auf jeden Fall, das war der WM involviert. Aber zurück. Und ja, aber da trotzdem zu zeigen, ey, wir nehmen diese Challenge, wie auch immer, um dann halt dieses dritte Gegentor zu verhindern. Aber da war die Angst größer, dass du in Unterzahl gerätst, was vielleicht jetzt auch im weiteren Turnierverlauf dann auch berechtigt war, wenn du siehst, gegen wen du, oder zumindest nicht unberechtigt, gegen wen du alles Gegentore geschluckt hast. Ich meine, es war ja erst Spiel 4. Aber trotzdem, das hat so ein bisschen widergespiegelt, die Angst, du hast mehr gespielt, um nicht zu verlieren, aber nicht um zu gewinnen. So, ja. Und das war so auch ein großes Problem, aber nicht nur dieses Turnier, sondern auch schon die zwei vorhergehende mit Olympia und WM 2025.
Ja, ich mache jetzt einen ganz großen Bogen, weil das ein ganz zentraler Punkt ist, den du da ansprichst. Das Thema Mindset und deutsches Eishockey. Müller erzählt im Podcast von der Geschichte, als Marco Sturm das erste Mal Trainer war bei der Nationalmannschaft, haben sie Viertelfinale in St. Petersburg gegen Russland gespielt. Und bei den Russen Heim-WM, volle Kapelle, alles dabei. Haben dann lange mitgehalten, erstes Drittel unentschieden und haben dann hinten raus verloren. Also Müller erzählt so, ich kann mich nicht erinnern. Und das Spannende ist, er erzählt, Sturm kam nach dem Spiel in die Kabine und die Spieler also, boah, wir haben gut mitgehalten, das war total stark von uns. Und Sturm war in die Kabine und war enttäuscht über das Ergebnis, weil er seinem Team zugetraut hat, dass sie das gewinnen. Weil er vom Kopf her einfach an sein Team so geglaubt hat und nicht diese Angst hatte, dass da was verloren geht, sondern einfach mit dieser positiven Stärke reinkam. Und das war ja auch das Prägende, was Marco Sturm im deutschen Eishockey geschaffen hat. Diese Haltung hinzubekommen, hey, wir gehen in jedes Spiel, um zu gewinnen. Und uns ist es schon jetzt scheißegal, wer auf der anderen Seite steht. Wir können das Ding ziehen, weil wir eine gute Qualität haben, weil wir ein gutes Team sind, weil wir an uns glauben und weil wir es einfach eine Chance haben, Punkt in jedem Spiel. Und die wollen wir wahrnehmen. Wenn das nicht klappt, dann sind wir enttäuscht. Und für mich ist schon, was ich mir so als Frage stelle gerade, ist, Marco Sturm hat ja auch in Boston in seinem ersten Jahr, wo alle dachten, er hat eine totale Gurkentruppe in der NHL übernommen, er hat sie in die erste Playoff-Runde geführt, in der stärksten Division der Liga. Das ist eine Trainerleistung, die ist Trainer des Jahres, wäre bei mir auf dem Zettel gestanden, auf jeden Fall. Also das ist überragend. Und für mich ist so ein bisschen die Frage, und das meine ich, das ist vielleicht zu groß, aber das hat sich daraus ergeben, aus dem, was Mo Müller erzählt hat, ob das, was das deutsche Herren-Eishockey, die Nationalmannschaft mit Marco Sturm bekommen hat, als diesen vielleicht größten Coach, den die Nationalmannschaft je hatte, was Mindset angeht, was dieses... Also er hat einfach gezeigt, er ist ein Übertrainer. Weil was er dieses Jahr in Boston gezeigt hat, das zeigt, dass es beim DEB kein Zufall war, sondern dass er echt ein ganz großer seines Fachs ist. Auf einem Niveau, was weiß ich, Klopp in Mainz oder so, der dann später Champions League gewonnen hat. Und für mich ist tatsächlich die Frage, ob 2026 jetzt das Jahr ist, wo das, was Marco Sturm ins deutsche Eishockey gebracht hat und wovon das deutsche Eishockey die letzten Jahre, dann 8 Jahre gezehrt hat, aufgebraucht und am Ende angekommen ist, mal wieder da angekommen ist, wo man vor ihm war.
Du, absolut, absolut möglich. Was auch so ein bisschen aufgefallen ist, Marco Sturm, es gab ja auch immer bei der Eishockey News zum Beispiel, wenn das Sonderheft vor der Saison der Deutschen Eishockey Liga rauskommt oder so, immer große Interviews mit den Bundestrainern und das machen sie nach wie vor. Und bei Sturm ist auch immer, der war auch immer so der Mahner und hat gesagt, hey, wir müssen mehr junge Spieler reinbringen, die müssen Eiszeiten bekommen in der DEL. Wir haben zu wenig in der Breite gute deutsche Spieler. Wir sind in der Spitze, sind wir besser geworden. Das sieht man auch an unseren NHL-Jungs. Aber in der Breite haben wir mit vielen, vielen Nationen Probleme, wenn es darum geht, andere Spieler aufzufangen. Dass jetzt Harry Grice sich Sorgen macht, dass zu wenige junge deutsche Spieler in der DEL spielen, als Beispiel jetzt nur. Ne? Mhm. Habe ich noch nie so wirklich gelesen. Das ist so der Mana. Und vielleicht kommt es auch vom DEB so. Man sagt dann, ja, die Teams müssen natürlich auch mehr machen. Die DEL sind ja die Teams, aber der Rubel rollt, die Zuschauer kommen ins Stadion. Es geht natürlich um Saisonziele. Ja, läuft ja für die DEL. Weiß nicht, ob da der große Ansatzpunkt ist. Man muss sich natürlich an den Tisch setzen und es schaffen, aber aus DEL-Sicht ist es natürlich auch irgendwo nachvollziehbar, dass sie sagen, hey, bei uns läuft's. Die Nationalmannschaft ist natürlich das Aushängeschild, aber man kann keinem was vorschreiben, wie er seine Spieler einzusetzen hat, zum Beispiel.
Ja, es gibt den Satz von Trippke, die Liga profitiert nicht von der Nationalmannschaft oder sozusagen hat keine Abstrahleffekte.
Und du machst auch keine Euphorie. Du machst keine Euphorie in der Liga für die Nationalmannschaft.
Ja, aber das ist natürlich ein bisschen, also wie soll ich sagen...
Aber ja, die Liga bekommt natürlich von der Nationalmannschaft was
ab. Ja, klar, das ist ja totaler Quatsch, weil das ist ja die größte, also Olympia 2018, sollen wir noch mal drüber reden, wie voll danach die Hallen waren und wie viele Kinder Eishockey spielen wollten und all die Dinge. Das ist ja, aber wo ich mich daran erinnert gefühlt habe, wirklich an diese Sturmhaltung, da steht dann Mo Seider und sagt ja eigentlich was Zeitverschwendung, also er hat sich da noch eingefangen, aber sein Satz war eigentlich was Zeitverschwendung, das Turnier. Und du denkst so, wow, das hat er jetzt nicht mehr, also erstmal findet ihr die Kinnlade runter, weil du denkst, hat er es nicht wirklich gesagt, auch in der Klarheit. Du weißt aber auch, wenn der das sagt, dann brodelt es in dem schon ganz gewaltig, weil was er nach draußen gibt, das ist nicht ungefiltert. Also du weißt bei ihm, ey, der Junge ist so klug, der weiß schon sehr genau, was er da tut. Wobei, okay, ein bisschen Emotion, aber du weißt dann, wie es in ihm aussieht, wenn sowas schon das Wort ist, was nach draußen geht. Und dieses gesamte Interview war in seiner Klarheit, wir brauchen über das Thema, wer ist da Führungsspieler und sowas überhaupt nicht reden, weil wir gucken uns einfach das Interview an und wissen alles, was sozusagen die Struktur angeht, an wen du dich ausrichtest in diesem Team. Aber danach sich als Sportdirektor hinzustellen vom DEB und das direkt wieder einzusammeln, wo du denkst, du musst doch froh sein, dass du Spieler hast, die so eine Haltung haben und die, Entschuldigung, so verdammt nochmal den Mund aufmachen in dem Moment und das direkt wieder einzukassieren. Das war für mich so der Punkt, wo für mich auch die Eingangsfrage klar war, da wird nichts passieren. Also war für mich direkt klar, das wird weiterlaufen, alles ist fein.
Ja, was ist denn nach Olympia passiert? Die große Frage. Also es hieß, es wird analysiert, es hieß, wir werden unsere Spiele erreichen.
Viertelfinale.
Ja, aber ich habe jetzt bis heute noch keine Antwort, welche Schlüsse draus gezogen wurden. Und es ist auch jetzt bei dieser WM nichts erkennbar gewesen in dem Raum, außer dass du jetzt ein bisschen dein Trainerteam geändert hast mit überschaubarem Erfolg.
Ja, aber das ist ja vollkommen verschenkte Lebenszeit. Also ich glaube, darauf zu hoffen ist auch, wie sage ich es jetzt? Der Puls ist ja schon ein bisschen höher, aber ist der DEB-Sportdirektor der Richtige, um das irgendwie zu entscheiden? Also wenn, ich habe ja einen Kommentar für die Rheinpfalz geschrieben, der lautet, Leute, macht euch ehrlich. Und der geht einfach vom großen Bild aus, weil lass uns mal kurz aufs große Bild schauen. Herren-Nationalmannschaft, 2 Turniere, Vorrunde raus, Olympia, Viertelfinale, aber einen Arsch voll bekommen gegen Slowaken, wo man vorher noch erzählt hat, es wäre irgendwie so der Wunschgegner. Nachdem ich jetzt gesehen habe, was bei denen so manche in Playoffs gespielt haben, so viel Wunschgegner war da nicht. Damen-Nationalmannschaft, Viertelfinale, Olympia, okay. Aber da ist kein Fortkommen, da ist keine Entwicklung zu sehen. Das ist eine deutsche Frauen-Eishockey-Liga, die mit 4 deutschen Teams spielt, wo du noch ein Gastteam aus Budapest dabei hast. Wo Spielerinnen dazu aufrufen, für Spenden, damit das Spiel in Budapest finanziert bekommen. Das ist doch nichts, was sozusagen auf Dauer trägt. Dann haben wir im Herren-U-Bereich, da kennst du dich viel besser aus als ich, die U18 ist abgestiegen, die U20 ist momentan Jahr für Jahr in einem Bereich, wo es auch sozusagen mal sein kann, dass du mal absteigst. Also wir erinnern uns an so manches Overtime-Tor oder so. Und das alles muss man immer wieder dazu sagen, ohne die Teilnahme von Russland und Weißrussland momentan. Das gehört ja auch noch zum ganzen Paket dazu. Da sind 2 Teams draußen, wo eins deutlich über dir steht, wenn sie dabei wären, und das andere ja so irgendwo auf Augenhöhe drunter drüber, je nachdem, du weißt es nicht genau, was du da bekommst. Um das auch nochmal zu sagen, ist richtig, dass sie nicht dabei sind, aber das ist ja nicht das Thema. Aber das heißt, zu sagen, hey, wir stehen momentan im Viertelfinale, ist ja irgendwie auch Augenwischerei, weil du überhaupt keine, weil wenn du die noch reinnimmst, dann sieht es ja noch dunkler aus, als es so schon aussieht. Und eigentlich, was dringend notwendig wäre, klar, die DL kann dir erzählen, die Hallen sind voll und alles cool, aber auch die DL ist ja sportlich. Ey, ich hab den Fehler gemacht, Finale in der Schweiz am TV zu gucken. Das sollte man nicht machen, wenn man DL-Eishockey gewohnt ist. Das ist eine andere Sportart. Also das, auch da bist du sportlich, auch die anderen Ligen, Schweden und so weiter, was Talente angeht, in Eishallen ist nochmal ein anderes System, das ist klar, aber man sollte sich zumindest mal ehrlich machen im deutschen Eishockey mit den Möglichkeiten, die man hat. Also ich komme jetzt von der anderen Seite. Sind dann die Ansprüche oder das, was man so vollmundig formuliert, überhaupt realistisch? Und wenn es das nicht ist, wie schafft man es dann sozusagen, die Basis anders zu legen? Weil klar ist auch, klar, du hast eine gute erste Herrenmannschaft. Du hast, wenn alle dabei sind, ist das eine Top-Mannschaft. Die lassen wir mal, aber dahinter wird es dann schon sehr schnell sehr dünn. Also wenn ein Seider nicht dabei ist, ein Sinn und ein Schuber nicht, dann sind deine Top-4-Verteidiger Wismann Müller, Gawanke Kelbler. Und man hat bei Olympia gesehen, dass das nicht so ganz reicht für das Niveau. Wie soll ich sagen, es fehlt, ich fühle mir, klar, DL macht Spaß, Hallen sind voll, es macht Bock, aber sich ehrlich machen, wo man steht im internationalen Eishockey, sich ehrlich machen, was braucht's, um die Ziele dauerhaft zu erreichen. Wenn du ein Powerplay 2040 ins Leben rufst, weil du wirst das nicht in den nächsten 3-4 Jahren lösen können. Die Jahrgänge sind jetzt nicht da, mit denen du das behoben bekommst oder mit denen du das aufgefangen bekommst. Aber eine Perspektive, die du als gemeinsam, wenn du sagst, wir wollen als deutsches Eishockey gemeinsam alles anheben und einen Schritt nach vorne machen und den dauerhaft gehen und nicht wieder dahin kommen, dass ein Team eine Belohnung bekam, das hat Mo Müller auch erzählt, wenn es da am ersten Drittel unentschieden gegen Kanada steht, hat es eine Belohnung gegeben fürs Team, weiß nicht, ob es ein Tag trainingsfrei war oder was auch immer. Dass man davon wegkommt, dass man wieder in diese Haltung kommt von Sturm und dass man den Anspruch auch gerecht werden kann. Weil so wie es momentan ist, hakt es im deutschen Eishockey an allen Ecken und Enden und gefühlt redet keiner drüber.
Ja, definitiv. Also deshalb war es ja auch so wichtig, dass es Mo Müller mal angesprochen hat und gesagt hat, der gesagt, es ist wichtig, dass wir uns mal alle an einen gemeinsamen Tisch setzen, also wirklich aber auch von der Oberliga bis zur DEL und dann vielleicht sogar noch die Jugend mit dazu und die Basis und alle und dass man da wirklich mal was in zumindest mal sich austauscht und ja, eine Strategie vielleicht verfolgt, angeht, Flöcke reinhaut, die den Weg vorgeben könnten. Jetzt ist natürlich auch so, das ist angesprochen, Powerplay 2040, ich meine 2026 war es ja dann.
Hatten wir ja, ja.
Genau, hatten wir ja und es soll ja jetzt ein neues Konzept geben. Übrigens im Powerplay 2026 stand ja auch mal drin, dass du bis 26 nur noch 6 Ausländer haben möchtest, weil du dann die Jugend so arg gestärkt hast, dass du über genug deutsche Spieler verfügst. Wir wissen, es kam anders. Ja. Aber
da kommen wir auch noch, da können wir auch nochmal drüber reden gleich, ja.
Ja. Ja, und jetzt ist es ja angekündigt und muss man ja auch dazu sagen, Künast hat ja auch gesagt, Künast ist ja kein Sportdirektor mehr, der ist ja jetzt Vorstand Sport durch die Struktur um.
Entschuldigung.
Nur falls wir wieder wütende Zuschriften bekommen.
Wenn uns jetzt noch jemand zuhört, dann auf jeden Fall.
Dann auf jeden Fall. Ja, Künast hat ja angekündigt, irgendwie Strukturänderungen, vor allem inhaltlicher Art, weil Strukturen ja geschaffen wurden mit dem vergangenen Powerplay-Konzeptpapier und jetzt inhaltlicher Art. Da müssen dann aber alle mitmachen. Aber ich sage, ja, natürlich müssen alle mitmachen. Nur so geht's. Genauso wie es genau der Fehler des DBs ist, wenn der Spieler absagt und es nicht nur am Spieler an sich liegt, aber das ist was anderes. Da muss man mal gespannt sein. Angeblich, und das ist einfach die Wahrheit, passiert viel zu wenig, auch bei Nachwuchsturnieren und im Vorfeld von Nachwuchsturnieren von den U-Mannschaften. U20 hat man jetzt ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen, dass sie früher anreist, aber du hast es ja schon richtig gesagt, die vergangenen Turniere waren sehr überschaubar, du bist immer wieder in die Relegation gekommen. Oder bist immer wieder, ja, in die Relegation geschlittert. Dann kein Ziel, das du erreichen möchtest. Und ja, Das Konzeptpapier liegt ja vor. Es wäre halt gut, wenn es vielleicht jetzt schon zeitnah veröffentlichen würden, um vielleicht da auch ein bisschen das Feuer mehr zu löschen. Aber ich glaube, man müsste sich eher nochmal zusammensetzen und dann das Ganze vielleicht nochmal überarbeiten oder so. Ohne zu wissen natürlich, was in diesem Konzeptpapier konkret steht am Ende des Tages.
Wir haben jetzt so oft drüber gesprochen, ich muss das Thema einfach aufbringen. Also, wir haben auch mit Akins dazu gesprochen nach dem Saison aus. Wir kommen noch zu den Adlern heute versprochen. Die U23-Regel, wie sie momentan vorhanden ist in der DEL, bin ich der festen Überzeugung, schadet der Entwicklung von Nachwuchsspielern in einem ganz hohen Maß. Also klar hast du wie soll ich sagen, diese Überragenden, die kriegen ihre Eiszeit, aber für eine Entwicklung, wo du aufs Eis musst, und eigentlich musst du mit 23 bist du kein Junger mehr. In Schweden lachen sie dich aus und fragen dich, was du da als junger Spieler willst. Also, was weiß ich, mach eine U21-Regelung draus oder schaff verpflichtende Eis. Aber so wie es momentan ist, wo ein Spieler, also wir haben es im Finale gesehen, wo Heim und Proske dann Mitte erstes Drittel irgendwann oder Ende erstes Drittel einfach raus waren. Man tut den Spielern mit dem, wie es momentan stattfindet, und die Regel wird jetzt aufgeweicht nächstes Jahr mit einem U24. Man tut den
Gut,
Spielern keinen
die gab es ja schon in
Gefallen
der
damit. Die
vergangenen
gab es schon,
Saison, ne?
sorry.
Die
Die gab es
U24.
schon, Entschuldigung, ich
Ja,
bin.
die Adler können sie jetzt nur nutzen, weil sie jetzt auch einen
Ja.
Spieler haben, der schon vergangene Saison vom ersten Spieltag an lizenziert war.
Ich glaube, ein Spieler braucht in dieser Zeit einfach Eiszeit, wie blöd. Aber
Nee,
dann hast du auf der
definitiv.
anderen Seite auch den Punkt, wie viele Spieler kommen denn aus der DL2 in die DL hoch? Also du hast ja sozusagen, dieser Übergang ist ja gefühlt Jahr für Jahr enorm. Die Feldspieler, die es gibt, wie viel hat man denn da? Das dann auch wieder, dass du da wieder so eine Hürde hast, die für Spiele echt schwierig ist. Und du, was soll ein Spiel, klar hat ein Spieler Training und kann von all dem profitieren und du bist dabei, lernen und so. Aber am meisten lernst du doch am Ende des Tages, wenn du auf dem Eis stehst und auf dem Eis stehst in Situationen, wo du Entscheidungen treffen musst. Also wo die sozusagen wichtig sind. Überzahl und was auch immer. Also, und diese Eiszeit kriegst du ja nicht. Also wir können ja mal, wenn wir die U23-Spieler durchgehen, finden wir noch ein paar. Wenn wir die U20-Spieler durchgehen, in der DEL, Nachwuchsspieler des Jahres wählen, wird ja immer schwieriger, weil du hast das Gefühl, das Fass hat auch immer mehr aus. Klar, jetzt, ich erinnere mich auch noch dran, dass Pavel Groß bei einer PK nach einem Spiel bei den Eisbären gefragt wurde, wie er denn die Regel finden würde. Und jetzt wird ja noch einer dazukommen. Und ob er sich nicht wünschen würde, dass es vier U23-Spieler sind auf Dauer, weil es ja so gut wäre fürs deutsche Eishockey. Übrigens, die Frage damals gestellt von einem Reporter, der sehr nah an den Eisbären ist. Und Pavel sagte, er findet zwei Spieler, mit drei kann er schon eigentlich kaum noch leben. Und bei vier war dann wäre so die Frage, ja, wieso nicht vier? Weil so, und er hat nur gesagt, haben wir schon mal die Nachwuchsjahrgänge euch angeguckt, wie die unterwegs sind? Wie sollen diese Spieler in der DEL stattfinden? Also du hast auch keinen, wie soll ich sagen, da ist kein sanfter Übergang, weil die Spieler müssen ja im Kader stehen und müssen auf dem Bogen stehen und kriegen dann auf dem Eis ihre paar Shifts in der vierten Reihe häufig. Und also, wie soll ich sagen, ich glaube, U23-Spieler in Mannheim ist kein Zuckerschlecken. Also ich wäre als U23-Spieler, glaube ich, lieber in Nürnberg oder so, wo ich dann zumindest spielen kann. Oder wann ist die Zeit aber bei einem Topverein? Also ich bin einfach der Überzeugung, dass du dir mit dieser Regel, dass es gut gemeint war. Hat Akins ja auch gesagt, er glaubt, dass es für die Spieler schädlich ist, was da stattfindet, weil sie eben nicht diese Zeit kriegen, diese Verantwortung tragen in dem Moment und diese Entwicklungszeit bekommen auf dem Eis, die sie brauchen in diesem Alter. Und ich glaube, dass man sich damit keinen Gefallen tut, wie es aktuell ist. Aber ich habe auch, wenn du mich fragen würdest, wie eine Lösung aussehen kann, zurück zu zwei vielleicht, ja, könnte was sein, dass man es eher verkleinert und den Spielern dann andere Möglichkeiten gibt. Weil, wie oft haben wir letztes Jahr auch drüber gesprochen, die Spieler wissen, dass sie spielen. Also, wie soll ich sagen, du unterschreibst einen Vertrag mit 20. Heim Proske haben ja haben ja einfach immer gespielt, egal ob sie gut oder schlecht waren. Die standen immer drauf, sie waren immer auf dem Eis. Du hast ja auch keinen Druck in dem Moment. Also du hast ja nie, also klar, deine intrinsische Motivation ist da, aber sozusagen, dass du dich in einer Wettbewerbssituation stellen musst, weil es da 4-5 gibt und du dich battlest um diese 2-3 Plätze, die es da gibt, das passiert ja auch nicht. Also ich glaube einfach nicht, dass du Nachwuchsspieler mit dem, was da passiert, einen Gefallen tust, wie es gerade ist.
Jetzt, um auf Broskaheim nochmal einzugehen, das lag natürlich auch an den Adlern, beziehungsweise Dallas Aikens, weil du natürlich keine wirkliche Konkurrenz hattest auf deiner Position, auf der U23-Stelle, ja, die du ja durchaus schaffen kannst. Großes Problem der U23-Regel ist natürlich auch, du hast die U21-Regel angesprochen, oder dass man das vielleicht machen könnte. U21-Regel gibt es ja in der DEL 2. Mhm. Du hast die U23-Regel in der DEL. Dadurch blutest du natürlich auch den Nachwuchs aus in Deutschland, der ja eh, wie wir es ja schon gesagt haben, dann überschaubar ist. Die Jungs, die dann auch wirklich gut sind, gehen dann eher rüber nach Nordamerika oder vielleicht auch nach Skandinavien oder unterschreiben schon relativ früh einen Profivertrag. Die wirst du immer haben. Und die deutsche U20-Liga ist eigentlich eine U18-Liga, so im Schnitt vom Altersding. Und das Hauptproblem, was ich auch sehe, ist neben dem dritten Spieler der U23-Regel, das sicherlich gut gemeint war, auch Auf- und Abstieg. Also wenn du beschneidest dich natürlich selbst. Auf- und Abstieg, da wurde auch lange für gekämpft, das deutsche Sporttradition etc., europäische und so weiter, und du machst natürlich eine gewisse Fairness, dass dann auch Clubs aus der zweiten Liga nicht um die goldene Ananas spielen, dass Clubs, die hinten drin stehen, nicht schon 20 Spieltage vor Ende ihre besten Spieler verkaufen und dadurch
Grüße nach Krefeld.
Grüße nach Krefeld zum Beispiel, ja. Da natürlich eine Wettbewerbsverzerrung stattfindet. Wenn du aber dennoch, ich glaube, das Problem bei Top-Teams würde bleiben, auch wenn es keinen Abstieg mehr geben würde, wenn du den abschaffen würdest, weil es da halt einfach um die Meisterschaft geht und dann U23-Spieler zu fördern. Wenn du jetzt keinen Stützelseiter, Peterka oder Reichel in deinen Reihen hast, dann wird es halt schwer einfach, die da drauf zu stellen. Ich glaube aber für unten die Teams, ja, wäre es einfacher und sich da auch als Anlaufstelle zu etablieren für eben jene Spieler, wie gesagt, in geringerer Ausstattung als es jetzt, oder mit geringeren Plätzen als es jetzt der Fall ist. Es gibt schon das ein oder andere Team, das das versucht und gleichzeitig aber auch ihre Ziele im Blick haben muss, sportlicher Natur, sei es dann den 10. Platz zu erreichen, vielleicht auch Platz 6 zu erreichen, dann, oder zumindest nicht Platz, nicht die unteren beiden Plätze zu erreichen, oder allgemein den letzten Platz. Es ist schwierig, aber Auf- und Abstieg spielt das sicherlich auch eine Rolle. Und du beschneidest dich mit zu vielen Regeln, die ursprünglich aus guter Absicht getroffen wurden, einfach am Ende des Tages selbst. Und da musst du irgendwie versuchen, aus diesen Schlingen rauszukommen. Aber jetzt die optimale Lösung fällt mir jetzt so in unserem Gespräch jetzt auch nicht ein. Ich glaube, die gibt's am Ende des Tages auch nicht.
Ist auch nicht unser Thema. Ich muss mich übrigens korrigieren. Aikens hat es auch auf den Abstieg bezogen, vor allem was die U23-Regel, also dass das schädlich ist für die jungen Spieler dann nochmal an der Stelle. Hatte ich falsch erinnert. Ist natürlich ein zentraler Punkt, aber so insgesamt muss man einfach sagen, es liegt so viel im Argen. Wir haben jetzt gar nicht drüber gesprochen, dass da ein Torhüter, der übrigens zum besten deutschen Spieler bei der WM gewählt wurde, die drei besten Spieler waren Reichel, noch jemand und an eins der Torhüter, der ganz viel.
Der noch jemand, hat. Den fand ich nicht schlecht.
Ja, der noch jemand war der Beste.
Aber davon. Ich kann es ja auch nicht sagen, aber ja.
Auf jeden Fall, dass da an ganz vielen Stellen Handlungsbedarf ist. Und es geht gar nicht darum, dass man alles jetzt bis morgen umsetzt. Aber was mir so ein bisschen auch fehlt, wir haben ja nächstes Jahr auch eine Heim-WM, ne? Also irgendwoher sollte ja jetzt mal so klar werden, die Hallen voll sein und Feuer und so, aber Eröffnungsspiel auf Schalke, so diese übliche Maschinerie läuft. Und die Liga, die Hallen sind eh voll. Also die Frage ist, wo willst du in Köln noch jemand hinstopfen? Weil wenn da das Flutlicht angeht, sind da schon mal 15.000. Und wenn da noch die Zamboni kommt, dann sind wahrscheinlich noch drei Plätze im freien Verkauf. Aber Was mir schon mal fehlt, und das finde ich das Allerschlimmste an all dem, worüber wir jetzt so im Großen gesprochen haben, dass ich noch nicht so das Gefühl da habe, dass sowas wie ein Problembewusstsein da ist. Also dass diese Erkenntnis, hey, das sind nicht nur gerade zwei Weltmeisterschaften, die nicht gut liefen. Also es reden ja auch alle drüber, wie toll Olympia, also man hat ja bei Olympia das Ziel erreicht. Also das ist ja sozusagen auch das, was nicht nur intern kommt, also nicht nur sozusagen was, sondern das ist auch das, was dir in Gesprächen teilweise erzählt wird. Und es wäre ja schon mal viel damit gewonnen, dass ein Problembewusstsein da ist und dann daraus abzuleiten, hey, wir nehmen uns jetzt mal Zeit und gucken und reden auch und ja, und dann nimmt dann Mo Müller mit rein und nehmt auch diese Spielervereinigung Eishockey, gibt es überhaupt noch dazu? Und ich bin mir auch ernsthaft sicher, also dass jemand wie Insider, ja, der hat was sind es, 84 Spiele, da kommen ja jetzt noch welche dazu in der Hauptrunde. Aber dass der garantiert einen Blick darauf hat, was es braucht aus seiner Erfahrung heraus und dass der da sehr klar ist und wie, was sozusagen die Ansprüche angeht. Und natürlich müssen wir auch drüber reden, wie die Finanzierung von Eishallen aussieht und was Kommunen leisten müssen und leisten können und all die Dinge. Es ist nun mal kein Zufall, dass die vier Halbfinalisten, ich sage es jetzt mal sehr hart, das Spielzeug von Milliardären sind in der DEL. Also alle vier Halbfinalisten, die Hauptgesellschafter, denen tut es nicht so ganz weh, wie es da aussieht. Finanziell. Und das ist natürlich ein Thema und das so als Gesamtpaket klar zu haben, hey, wir haben hier ein Riesenthema, wir haben hier eine wahnsinnige Baustelle, weil ich hasse so diese LinkedIn-Sprüche wie Stillstand ist Rückschritt oder so ein Scheiß. Aber momentan ist es auch kein Stillstand, momentan bewegst du dich rückwärts, während andere wirklich Geschwindigkeit aufnehmen. Wenn ich mir die Schweizer anschaue, also auch die Frauenmannschaft bei Olympia, bei den Schweizern, wo klar ist, dass sie jetzt natürlich den WM-Titel holen wollen, all diese Dinge, aber du hast nicht das Gefühl, dass das da ist. Und deswegen, ich will auch gar nicht so unbedingt, für mich ist es vollkommen nebensächlich, ob Greiß nächstes Jahr Nationaltrainer ist. Also ich glaube, ich würde es mir wünschen, dass jemand anders Nationalcoach ist, sage ich ehrlich. Aber ich glaube nicht, dass das Grundthema ist momentan im deutschen Eishockey, wer der Nationaltrainer ist. Sondern das Grundthema ist viel, viel größer.
Ja, ist es auch. Und du hast die Schweizer angesprochen, die natürlich auch schon die vergangenen Jahre schon so als Team zusammengespielt haben, die da ein krasses Commitment haben, auch von den NHL-Spielern, die halt immer gekommen sind, hat natürlich auch das große Glück, muss man dazu sagen, dass die meisten Schweizer NHL-Spieler in Teams spielen, die halt in den Playoffs nicht wirklich weit kommen, wenn sie überhaupt die
Hallo
Playoffs
Thorsten, erreichen. Hallo Thorsten, liebe Grüße
nach genau. New Jersey. Ja. Und beispielsweise New Jersey, ja, oder hauptsächlich New Jersey.
Ja.
Ja, und dass ich mir dann auch mit Blick auf die Zukunft gar nicht so um die Schwalben, dass sie jetzt auch da sind natürlich, auch keiner mehr in den Playoffs vertreten groß, klar, Fiala verletzt, dass die dann alle bei der Heim-WM da sind, trotz Olympia, auch verständlich. Aber in Zukunft sehe ich jetzt nicht die Schweizer als den großen Konkurrenten. Der kommt darauf an, wo dann Deutschland ungefähr sich befindet. Aber, oder dass Schweiz eher wieder auf Augenhöhe kommt, weil momentan sind sie nicht auf Augenhöhe. Aber wer die enteilen kann, nicht so Slowakei, Lettland und sowas, was man da auch sieht, wie die auch bei U18, U20 Nationalmannschaft, Tschechien sowieso, also weil nie so, dass Tschechien groß in Reichweite war, das sind die Deutschen vielleicht mal momentaufnahmenmäßig näher rangerückt. Aber Lettland, Slowakei, mit denen du dich eigentlich messen solltest, dass die dir enteilen in den kommenden 2, 3 Jahren, 4. Das ist definitiv. Das heißt, es ist nicht nur möglich, das wird so kommen.
Ja, und mein Punkt ist einfach, und dann müssen wir mal wirklich an dich rübergeben, ist für mich wirklich, man muss dringend wieder auch vom Kopf her dahin kommen, wo man war und diesen Anspruch, den Insider klar formuliert hat. Und Und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich glaube, dass du mit dem Nationaltrainer nicht weitermachen kannst, weil da bei Olympia viel zerstört wurde. Einfach, also das kannst du nicht anders sagen. Also da ist verdammt viel kaputt gegangen. Es geht gar nicht um Porzellan zerschlagen, sondern da sind echte Wunden geblieben bei Spielern, was Eiszeit anging, was Verantwortung anging, was Degradierung von Spielern anging, die den Laden über mehr als ein Jahrzehnt getragen haben. Und das hat Spuren hinterlassen. Und ich glaube nicht, dass du das nochmal geheilt kriegst momentan. Aber insgesamt ist es so, dass die Liga ein echt positives Aushängeschild ist, mit ganz vielen, ja, mit all dem, was da drumherum passt. Aber dass es halt trotzdem nicht sozusagen verdecken kann, wie es drunter aussieht. Auch sportlich hat ja die Liga auch ein Thema, wobei das ist dann nochmal ein anderes Thema. Vielleicht für Champions Hockey League können wir da nochmal reden.
Ja, sollen wir da übergehen direkt?
Ja, das ist doch super, weil Champions Hockey League, wir spielen jetzt etwas Musik. Wir haben es euch ja versprochen, Adler. Wir schauen nochmal drauf. Sorry an der Stelle nochmal für die lange Pause, aber oder hast du noch was zum deutschen Eishockey gerade?
Nee, ich denke, die Einleitungen sind alle gemacht.
Das war jetzt 3/4 Stunde, um Gottes Willen.
Genau, und die Flöcke sind eingeschlagen. Jetzt liegt es an den Protagonisten.
Ja, aber es ist schon, also ich habe ja Bock auf dieses Turnier nächstes Jahr. Wir sagen nochmal, deutsche Vorrundengruppe in Mannheim, Spiel auf Schalke, Finalwochenende in Düsseldorf, also wer da keine Lust hat, dem ist irgendwie nicht zu helfen. Also das ist ja erstmal toll und erstmal was zur Vorfreude. Aber wir reden ja, wie soll ich sagen, wir reden ja eh zu denen, die sich dafür interessieren, sonst würden sie ja uns nicht hören. Also es geht ja immer um die Frage, wie kriegst du die Leute auf der Straße zwingend rein, aber wie kriegst du sozusagen mehr als nur die Eishockey-Bubble für ein Turnier begeistert? Und das ist so das Grundsatzthema, was du einfach hast. Und wo jetzt für mich der DEB gerade auch mit Blick auf diese Weltmeisterschaft nächstes Jahr in der Pflicht steht und in der Verantwortung steht, das in die Wege zu leiten. Und wenn das in die Wege leiten heißt, hey, wir haben hier einen Plan für 10 Jahre, der sieht so aus, dann ist das erstmal okay. Also wenn sie mir, natürlich willst du nächstes Jahr weit kommen und ich bin mir sicher, nächstes Jahr wirst du keine Probleme haben, was die Beteiligung von Spielern angeht, weil eine Heim-WM ist nochmal sowas, wo glaube ich jeder, wenn er Zeit und Lust hat, dabei sein wird. Wäre natürlich doof, wenn dann Edmonton, Utah und wen haben wir noch?
Ottawa.
Detroit, Ottawa,
oder Detroit,
in die Playoffs kommen und alle dann noch weiter als die erste Runde oder so. Aber prinzipiell ist klar, es geht darum, dass du die Heim-WM nutzt, um das Interesse fürs Eishockey in Deutschland weiter zu entfachen, noch stärker zu entfachen, als es jetzt der Fall ist. Und dazu gehören dann auch Playoffs in der deutschen Eishockey-Liga, die dazu ja beitragen, um das Interesse zu entfachen. Wobei dazu direkt dann mal eine Side-Note. Playoff-Finale deutsche Eishockey-Liga, Spiel 3 in Mannheim, es war aus Berlin, kein einziger Journalist da, Spiel 1 auch nicht, die Kollegen waren zu Spiel 5 da. Aus von Mannheimer Seite hat der Mannheimer Morgen einen einsamen Kämpfer zu den Spielen 2 und 4 entsendet. Was sie aber auch nochmal zeigt, so überregional, du hast bei jedem Drittligaspiel im Fußball mehr überregionale, mehr Vertreter von irgendwelchen Auswärtsteams da als bei einem DL-Finale hast, das fand ich dann schon wieder überraschend, aber das ordnet auch ganz gut ein, wo das Eishockey steht. Aber Phil, hast du dir noch eine Sitzplatz-Dauerkarte sichern können oder war schon alles weg?
Du, ich glaube, der Presseplatz ist noch frei, ja, von daher hatte ich Glück.
Ja, also worauf ich hinaus will, die Adler haben letzte Woche, ich weiß gar nicht wann, irgendwann kam eine Meldung vor kurzem. Die haben den Dauerkartenvorverkauf für die Sitzplätze vorerst gestoppt. Bis sozusagen die Reservierungsfrist für die bestehenden Dauerkarteninhaber abgelaufen ist. Weil das Interesse so groß ist und die Nachfrage so groß ist. Und das zeigt aus meiner Sicht sehr, sehr eindrücklich. Also da ist eine Begeisterung da. Also das ist wow.
Ja, fast alle Jahre wieder, ne? Also auf die verkauften Dauerkarten in Mannheim kannst du dich verlassen. Jetzt bist du Vizemeister geworden. Ganz natürlich chancenlos im Finale, aber ganz überraschend, dass es wieder ein Run auf die Dauerkarten in der Eishockeystadt Mannheim ist. Ist es jetzt auch nicht am Ende des Tages, finde ich.
Ja, aber in der Form, also
Vorverkaufsstopp
haben wir nicht so oft, ja, oder? Also ich das weiß stimmt. Jetzt nicht.
Also ich weiß jetzt die strategischen Gründe auch nicht. So. Und wir haben ja auch keinen Einblick auf die Zahlen oder so, ne? Ja. Aber ja, dass es so früh so einen Stopp schon gab bei den Dauerkarten, das kann ich mich jetzt auch nicht erinnern.
Lass uns doch nochmal kurz aufs Finale schauen. Wir müssen jetzt gar nicht mehr Spiele 1 und irgendwie so ein Kram, aber schon nochmal drauf gucken, weil, also ich finde schon, dass dieser Kartenvorverkauf auch so ein Signal ist, wie die Saison bei den Fans bewertet wird. Also das meine ich schon damit. Also im Sinne von, da ist viel Positives da. Ich kann mich nicht dran erinnern. Die Heimspiele im Finale waren alle innerhalb von kürzester Zeit ausverkauft. Ich habe lang keine Anfragen mehr bekommen, ob ich Karten besorgen kann. Das war dieses Jahr das erste Mal wieder seit Ewigkeiten im Sinne von, wo Leute einfach ewig, ja, wo der Server in die Knie ging und dann nichts mehr da war, als sie wieder reinkam, so ungefähr. Mhm. So diese Szenen hatten wir ja lange nicht mehr. Also insgesamt ist da schon viel Positives geblieben von dem mit Blick nach vorne.
Ja, absolut. Das war eine rundum gute, solide Saison, wo du wieder den nächsten Schritt gemacht hast, um mal in dem PR-Sprechen zu bleiben. Nee, aber natürlich kannst du darauf aufbauen. Du hast sehr, sehr viele Verträge verlängert. Ganz wenige, die ja quasi gehen, also diejenigen, die gehen, die wirklich von Entscheidung sind. Jetzt haben die Adler ja jüngst auch schon zwei, drei neue, ich würde sagen, bestätigt. Also, weil dass diese Spieler kommen werden, war auch ein offenes Geheimnis. Und jetzt musst du mal schauen, wer noch dazukommt. Und dann ein paar Plätze sind es noch. Du hast jetzt 7, wenn Jake Hildebrand, mit dem habe ich ja vergangene Woche telefoniert, seinen deutschen Pass mitbringt. Und da sieht es ja sehr gut aus, auch laut seiner Aussage. Er hat ja einen Sprachtest bestanden, er hat den Einbürgerungstest schon gemacht, wartet da auf das Ergebnis noch. Und dann halt, hat er aber auch gesagt, muss er schauen, ja, wie schnell die Mühlen der Behörden, der Bürokratie mahlen, um dann halt den deutschen Pass dann auch in den Händen zu halten und dann halt auch als deutscher Spieler lizenziert zu werden in der DEL. Aber bis die DL wieder losgeht, vergeht ja auch noch der ein oder andere Tag. Von daher sieht es, glaube ich, gar nicht so schlecht aus. Warten wir mal ab. Und dann hast du, wie gesagt, wenn Jake Hildebrand seinen deutschen Pass bekommt, 7 Ausländerlizenzen vergeben. Beim Fanforum hat Dallas Eakins ja gesagt, er wird gerne noch einen spielstarken Verteidiger holen und auch einen Mittelstürmer. Beides nachvollziehbar, beides auch mit Blick. Wir haben die Champions Hockey League schon angesprochen, die dann ab September startet, plus den Spengler Cup, den du ja spielen darfst zwischen den Jahren. Das ist natürlich auch eine hohe Belastung und da gibt es natürlich auch schon absolut Sinn, deinen Kader schon mal breiter aufzustellen als vielleicht jetzt in der vergangenen Saison oder in den vergangenen Jahren. Und da dann halt natürlich auch mit Rotation auch alle bei Laune hältst. Die Adler haben in den vergangenen beiden Jahren, seitdem es auch eher ja, ihr Team ums Team verbreitert haben in Sachen Gesundheit, Medizin, Fitness, Athletik, kaum Verletzte so gehabt. Mhm. Was zum einen natürlich auf der einen oder anderen, klar, gegen Brüche bist du nie. Wenn ein Bruch kommt, kommt ein Bruch, da kannst du noch so viel trainieren. Aber gerade so muskuläre Sachen hast du sehr gut im Griff. Das hat zum einen natürlich ein bisschen mit Glück zu tun, aber halt auch dann mit der harten Arbeit. Und gerade dann kannst du natürlich gut rotieren, wenn sich die Mannschaft von selbst aufstellt, ist es dann wieder was anderes. Aber auch da ist es nicht verkehrt, wenn du ja einfach Spieler in der Hinterhand hast, die dann eben, und das war im Finale dann vielleicht auch ein bisschen das Problem, das sind wir aber auch wieder bei der U23-Regel etc., Spieler reinkommen, die schon von Beginn an da sind, die nicht irgendwann mal dazu gestolpert sind, um es jetzt mal überspitzt auszudrücken, die nicht wirklich noch die Bindung haben und dann wirklich ein 1-zu-1-Ersatz sind. Also, dass dir ein Spieler vielleicht mal wegfällt, bei den Eisbären war das ja beispielhaft und dann trotzdem Spieler nachrücken, die wissen, was der Standard ist, die wissen, wie in deiner Mannschaft gespielt wird und Und dann eben diese Rolle oder den ausgefallenen Spieler dann auch vielleicht nicht hundertprozentig, aber auf jeden Fall ersetzen können.
Ja, da war jetzt viel dabei, weiß gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Man kann vielleicht noch mal sagen, Lennart Niele kommt aus Berlin als U23-Spieler. So ein bisschen, if you can beat them, buy them, oder wie? Spannender Stürmer, 1,94 groß. Also ist schon dann auch einfach spannend zu sehen, was da sein wird. Man hat auch einen Torhüter verpflichtet als Nummer 3. Ich gehe aber davon aus, da wird, weißt du da was, Felix Noack aus Weiden, der wird da wahrscheinlich erstmal in die DL2 irgendwo oder mit einer Lizenz gehen, nehme ich an.
Genau, Felix Noack kommt auch gebürtig aus Berlin, hat auch bei den Juniors viele Stationen durchlaufen, hat jetzt zuletzt.
Ist das momentan so bei der Verpflichtung irgendein Kriterium? Also er muss bei den Eisbären Juniors oder bei den Eisbären gespielt haben, ansonsten kommt er nicht oder
bei jedem Spieler? I don't know, aber kann, ja, hat es gerade so den Anschein. Auf jeden Fall hat jetzt in Weiden eine hohe Anzahl an Spielen absolviert, hat da gut agiert, war, finde ich, ein guter Move von den Adlern, wobei ich mir auch Kimi Safran hätte vorstellen können als Nummer 3, der ja auch bei den Jungadlern eine sehr, sehr starke Saison hinter sich hat, der auch MVP der Playoffs wurde beim Titelgewinn. Aber ey, Felix Noack wird dann natürlich mit einer Förderlizenz, stand jetzt nichts dabei in der Pressemitteilung, aber das ist für mich der logische Weg, ausgestattet werden und dann auch, in der DL2 weiter Einsätze sammeln, nachdem er auch schon in der vergangenen Saison, wie gesagt, da sehr viele Einsätze hatte, um die 40 rum.
44 waren es.
44, ja.
Stark. Und eine 9 vorne dran bei der Fangquote. Also
ja, ist schon, und das als junger Torwart.
Das ist schon. Ich hab gerade mal nachgeguckt, der ist 21, das war mir gar nicht so.
Absolut vielversprechend. Wird, wenn Hildebrand und Franz Reb, die jetzt heute du bilden werden bei den Adlern, auch ähnlich wie mit Matson, 1A, 1B. Je nachdem, wenn die fit bleiben, dann wird man Noack jetzt vielleicht noch nicht in der kommenden Saison der DL bei den Adlern zwischen den Pfosten sehen, aber in der Zukunft dann eher schon. Und worüber wir noch nicht gesprochen haben, weil der Transfer ja dann doch recht schnell nach der Finalserie
rauskam. Ich habe den Namen noch hier stehen. Ich weiß, ich habe eine Vermutung, was jetzt kommt, ja.
Ja gut, so viel Auswahl bleibt da nicht mehr.
Dominika Huhn, nee.
Ist natürlich Dominika Huhn, der das Dreifache kriegt, dann was er in München verdient. Nein. Kann man alle beruhigen. Brooks Masek, aber auch einer mit Münchner Vergangenheit, der zurück nach Deutschland kommt und ja jetzt auch schon über die 30 ist, aber natürlich in der KL gezeigt hat, dass er weiß, wo das Tor steht, um diese Floskelnummer zu benutzen und natürlich dir nochmal einen Spieler schenkt, der im Powerplay spielen kann, der da im linken Bullykreis zu Hause ist und der dir halt schon noch Tiefe gibt auf der Stürmerposition, auch in Sachen fast mehr Playmaking, aber natürlich auch Torgefährlichkeit.
Ja, also ich glaube schon, dass das der Spieler ist, den du da brauchst, um einfach die Torgefahr gibt, der schon nochmal, ich gucke gerade in München, seine letzten Saison hat er 26 gemacht in der Hauptrunde. Das ist schon ganz gut, dass ich meine Bauchschmerzen habe mit Spielern, die nach dem Angriff auf die Ukraine in Russland nochmal unterschrieben haben, also nicht vorher schon unterschrieben haben, sondern nochmal verlängert haben. Ist ein Thema, was ich zumindest erwähnt haben will. Ich weiß, dass die DL da ihre eigene Regel hat. Hilft ihr ja auch an der Stelle sportlich, muss man sagen. Also Schweden und Finnland handhaben es anders aus nachvollziehbaren Gründen. Ich glaube, sonst wäre er nicht gekommen, aber ein Spieler, der in Jekaterinburg das A auf der Brust hatte und ganz böse, könnte man ja sagen, vielleicht will er die Heim-WM spielen.
Ja, vielleicht. Vielleicht. I don't know.
Wenn er genug nach hinten arbeitet, wird er vielleicht auch mitgenommen.
Wenn er nicht so viele Tore schießt, meinst du, ja.
Ja. Also ohne zwei Wege wird das schwierig, glaube ich. Also ja, muss man auch nochmal sagen, Brooks Masek, ein Spieler, der Silber gewonnen hat mit der deutschen Mannschaft 2018. Aber jetzt auch keiner, der international so oft unterwegs war. Aber ja, zwei Weltmeisterschaften gespielt, Olympia gespielt. ist ein bisschen her. Also ist auf alle Fälle eine Riesenverstärkung für die, also für die Adler in der Liga rein sportlich gesehen. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Und dann bist du da schon gut aufgestellt. Den wichtigsten Abgang für die Adler gibt es natürlich auch der Berliner Trainerbank zu verzeichnen.
Mit ja, aber ich glaube nicht nur für die Adler, für die gesamte Liga, aber ja, klar.
Ja, ich lasse es nicht in die Bewertung einfließen, aber ich erinnere nochmal dran, weil ich habe das ja intern schon ein paar Mal gesagt. Die Adler gewinnen ihr letztes Spiel gegen Schwenningen und Straubing verliert daheim gegen Köln. Gewinnt Straubing am 52. Spieltag gegen Köln, heißt es Viertelfinale Mannheim gegen Berlin, weil Straubing dann vor den Adlern in der Tabelle durchgeht. Und ich möchte nicht wissen, wie dieses, also wie wir jetzt über die Saison reden würden, brauchen wir auch nicht tun, weil Euphorie, Vorrunden Zweiter, alles fein, wenn dieses Spiel Straubing gegen Köln anders ausgegangen wäre. Also das wäre spannend gewesen, wie das Viertelfinale dann, weil Berlin war ja dann schon weit wund im Finale eigentlich, in 3,5 Spiele ohne Wismann und trotzdem schaffst du das irgendwie nicht, das ist Wahnsinn. Und was ich auch nochmal rausheben will, also die Gegentore, die du gegen Berlin bekamst, waren im dritten Jahr gleich aus Gefühl. Also so dieses, hey, mit Geschwindigkeit hin ist einer frei, Slot-Tor, danke. Aber insgesamt muss man schon nochmal rausstellen, war es eine starke Saison. Du hast von solid und gut gesprochen, das würde ich so unterschreiben. Es war ein gutes Jahr. Du hast ein Halbfinale hingelegt, gegen München, das sehr überzeugend war. Also da bin ich auch mal gespannt, was bei denen noch so passieren wird. Und im Blick nach vorne, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, hast du schon, wie soll ich sagen, das ist immer, das Erstaunliche ist ja immer wieder, oder für uns, dass du vieles von dem, was du hörst, so übers Jahr immer wieder hörst. Und du genau weißt, dass, also wie soll ich sagen, es gibt Trainer, da kannst du die Pressekonferenz irgendwann selbst halten und schüttelst mit dem Kopf und denkst, ja, erzähl mir einen. Aber dann stehst du da und fragst Spieler nach einem verlorenen Finale und dann wird er gefragt, ja, dieser Wechsel nach Mannheim, wie würdest du denn den jetzt bewerten? Du bist ja da. Und dann sagt er, hey, das ist das Beste, was mir in meiner Eishockey-Karriere passiert ist. Das hat mir mehr oder minder meine Karriere neues Leben eingehaucht, weiß nicht, ob auch gerettet gefallen ist, aber auf dem Niveau sind wir unterwegs und es spricht jeder in diesem Team von Brüdern und wie stolz man darauf ist, in diesem Team zu spielen, wie viel Lust man darauf hat, nächstes Jahr wieder mit dieser Mannschaft anzugreifen und das hörst du überall und von allen und mit einer Selbstverständlichkeit und einer Überzeugung, die so gar nichts mit diesem gequälten 0815 Scheiß zu tun hat, den du sonst so erzählt bekommst in Mixed Zones. Also dieser Teil, dass diese Mannschaft wirklich eine Mannschaft ist, nehme ich den komplett ab und dass dieses Team nächstes Jahr wieder Bock drauf hat, gemeinsam da aufs Eis zu gehen, auch das nehme ich ihnen total ab. Und dass nächstes Jahr du dann ein Team hast, was Anpassungsschwierigkeiten, wie soll ich sagen, wo viele Spieler deutlich weniger Anpassungsschwierigkeiten haben als dieses Jahr, weil du einfach die Umstellung nicht hast und all diese Dinge ist natürlich ein Riesenvorteil. Wir wissen um die Schwächen, aber du hast ja eben gesagt, was an Kaderplätzen noch da ist. Und ich bin auch noch nicht so ganz sicher, ob es nicht die ein oder andere Vertragsauflösung noch gibt. Wie siehst du das eigentlich?
Ist natürlich eine Überlegung. Ich kann den Gedanken auch nachvollziehen. Aber ich bin da eher dann, was ich vorhin auch gesagt habe, mit Belastungssteuerung. Jetzt, ich bin da, ja, ist natürlich auch eine persönliche Sache, eher mehr so ein Freund davon. Da auch mal zu rotieren und so, aber gerade wenn du jetzt CHL dazu hast, was man nicht unterschätzen darf, auch wenn du die anderen Reisen. Deutschen Teilnehmer mal angeguckt hast in den vergangenen Jahren und wo dir auch mal wieder, immer mal wieder ein Spieler ausfällt und dann hast du wirklich den Spengler Cup, was auch dann zwar wunderschön ist und auch sehr teuer ist für jeden, der da mitfahren möchte und die Adler sehen möchte, aber da erzähle ich auch nichts Neues. Aber auch natürlich eine Belastung eine zusätzliche und die muss die Spiele ja verschieben und irgendwann anders danach holen und da wird es auch wieder eng im Spielplan. Ja, Von daher kann ich mir auch vorstellen, dass keine Verträge tatsächlich aufgelöst, gerade in der Defensive oder so jetzt, wenn wir darüber sprechen, aufgelöst werden.
Woher wusstest du, woran ich denke?
Ja, weil wir uns halt schon seit gestern kennen, deshalb. Ja. Und was mich aber noch überrascht hat, und das würde ich auch dich gerne nochmal gerne fragen, in diesem Finale, weil du hast gesagt, Berlin schon relativ wund, ne? Natürlich auch 5 Langzeitverletzte, glaube ich, gehabt, die Saison aus hatten, wo klar war, die kommen nicht mehr zurück. Aber natürlich den großen Vorteil hatten, zu wissen, als Team auch, also da war ja keine große Fluktuation drin, hey, das ist unser Standard und hey, wir wissen, wie man zusammen Titel holt, wir wissen, was wir dafür machen müssen. Und wir haben ja beide auch einen Podcast vor dieser Finalserie aufgenommen und haben schon gesagt, ey, die Adler, wenn sie eine Chance haben, mal die Berliner zu knacken, dann halt in dieser Serie.
Ja.
Eben weil Berlin so da stand, wie sie da standen, personell. Und war es dann auch, zum einen fand ich, dass die Mannheimer zu schnell zu viel wollten, auch auf dem Eis, was sie auch hinterher gesagt haben, nicht geduldig genug waren gegen diese abgezockte Berliner Mannschaft. Was mich dann aber auch mehr überrascht hat, das rührt natürlich auch davon, dass du diese Erfahrung nicht hast, dass du diesen Standard als Team, so wie du bist, noch nicht so verinnerlicht hast oder gesetzt hast, wie das eben Berlin dir voraus hat. Natürlich hast du das gut gemacht als Mannheim, sonst würdest du nicht im Finale stehen oder wärst du nicht hingekommen. Aber dass das dann doch nochmal am Ende so ein Vorteil für Berlin ist, das hat mich dann doch überrascht. Natürlich hast du auch mit Liam Kirk und Ty Ronning natürlich auch zwei, ja, nach wie vor noch für DEL-Verhältnisse junge Ausländer, die natürlich in dieser Finalserie jetzt Ty Ronning nur am Ende, aber Liam Kirk ja über die ganze Finalserie, wäre nach Stettmar für mich auch der MVP gewesen, mhm, dieser Serie, die einfach den Unterschied ausmachen.
Und was war jetzt die Frage?
Ich habe eigentlich nur ein bisschen meine Gedanken spielen lassen, aber ja, war, ja,
hat sich auch überrascht. Hat sich auch überrascht, dass dieses
Mindset, diese Erfahrung quasi so daran doch so arg den Unterschied vielleicht aus oder so viel Einfluss genommen hat auf den Ausgang, sag's mal so.
Jetzt kommen wir ja doch nochmal rein ins Finale, aber dann reden wir nochmal kurz drüber. Ich weiß, ich habe ja ein paar Drähte nach Berlin, dass sie selbst Anfang Februar das im Leben nicht gedacht hätten, dass sie so weit kommen und dass sie da stehen, wo sie stehen. Die größte Überraschung für mich im Finale war tatsächlich gar nicht das Selbstverständnis, sondern das ist ein Teil davon, sondern ich habe vollkommen falsch eingeschätzt, wie gut die sind. Ich habe die so gut nicht erwartet. Klar, Schussverhältnis, Mannheim erstes, die Spiele, wir können nochmal die ganzen Statistiken rausholen, aber diese unglaubliche Qualität, mit der die aufs Eis gegangen sind und wie gut die die Mannheimer auch analysiert hatten und sie dann zerlegt haben. Klar, hast du das Torhüter-Duell, wir brauchen nicht drüber reden, dass es nicht Franz Repps Serie war, weiß das selbst am allerbesten und ich glaube, wenn sich einer darüber wirklich heute noch Gedanken macht, dann wahrscheinlich eher, dass Stettmann das Torhüter-Duell gewonnen hat. Aber mir ist schon nochmal klar geworden, dass sich auch Straubing und Köln Unrecht getan haben. Also, wie soll ich sagen, man muss ja auch nochmal den beiden Teams wirklich Kredit zollen für das, wie die Berliner in den Runden vorher gefordert haben. Und die Kölner waren ja mit ihrer fucking Arena-Regel immer hinten dran und mussten immer wieder kommen und haben das dann zweimal geschafft und zwei Spiele gewonnen und Spiel 6 war dann das, wo es dann eben nicht mehr gereicht hat, um wieder zurückzukommen. Bei mir geht es tatsächlich dahin, dass ich das unterschätzt habe, wie gut sie dann doch sind. Also mich hat das sehr erstaunt, weil du Verletzte alles und natürlich schaust du am Fernsehen, um das dann zu sehen. Aber auch zu sehen, mit welchem Speed sie kamen. Also sie hatten viel mehr Geschwindigkeit, sie kamen viel leichter. Also es war immer so, sobald Berlin Geschwindigkeit hatte, war bei den Adlern Hühnerhaufen. Also da wurde es dann gefährlich und den Berlinern fiel es deutlich einfacher, gefährlich zu werden als den Adlern. Das war schon in dieser Leichtigkeit, in der das passiert ist, ganz oft in Szenen. Also immer wieder in einzelnen Szenen Das waren so die große Überraschung. Und ja, das sind Automatismen. Das ist natürlich auch ein gewachsener Kern über viele Jahre, den du dabei sammeln hast. Mit Födal, Tiefels, die haben wir ja noch gar nicht. Also du hast ja lauter, also das sind ja auch jede Menge gute Spieler dabei. Was da gewachsen ist über viele Jahre. Und das ist ja das, was die Adler jetzt sozusagen ein Stück weit versuchen, um Kelble, Gawanke, Michael Schütz herum, diesen Kern zu haben, um den herum aufzubauen. Und ich bin noch mal gespannt nächstes Jahr, wie das dann wird, auch ohne Aubin jetzt. Wobei, so wie die Meldung kam vom zeitlichen Ablauf her, ist ja auch klar, dass das Team schon länger Bescheid wusste. Also es ist ja nicht so, dass du sowas komplett unter der Decke halten kannst. Und sich da so zusammenzutun, das war jetzt kein der klassische Last Dance, den wir aus dieser Bulls-Doku kennen, für Phil Jackson. Das war es für mich ein Stück weit schon auch. Also du hast ja die Tränen gesehen und das Team dann gefeiert hat und so. Aber das Erstaunliche für mich war tatsächlich, mit was für einer Qualität die in diesem Finale aufgetreten sind, ohne Spielespieler, Wismann, der sich selbst rausgenommen hat in weiten Teilen des Finals. Und du denkst so, fuck, ey, da kommt dann irgendein Nachwuchsverteidiger und spielt es genauso weiter, als wäre es das Normalste von der Welt. Also, wenn du mir. Wer hat den Hattrick erzählt? Erik Mick war das, oder?
Ja.
Erik Mick mit einem Hattrick in einem DEL-Finale. Also, wenn du das auf deinem Wettschein gehabt hättest, vor dem Finale, also bitte. Also, man muss sich das schon. Also, das ist genau das, worüber wir vorhin übrigens gesprochen haben, was Nachwuchs angeht. Da hattest du diese Next Man Up Mentality. Da sind die jungen Spieler in die Verantwortung gegangen, weil sie sie nehmen mussten. Weil du keine Möglichkeit hattest, in Anführungszeichen, zurück, jetzt klingt hart, zurückzulehnen, aber ich glaube, es ist
Nee,
klar, was gemeint ist.
aber.
Weil du überhaupt keine andere Chance hattest als diese Spieler. Und die Spieler wussten, was sie zu tun haben. Und die Spieler haben das Vertrauen bekommen. Sie haben es genutzt. Und das in der Qualität dieses Gesamtteams. Ich habe da auch, wie soll ich sagen, das war über weite Strecken war das Finale so ein deutlicher Klassenunterschied, dass das für mich auch die ganze Zeit klar war, da kannst du dir dieses ganze Rivalitätsgeschwätze und 2012 und seit 20 Jahren keine Serie mehr oder was sparen, weil der Unterschied zu groß war. Also das war klar, letztes Jahr die Serie war noch eindeutiger für mich. Dieses Jahr war es ein kleines bisschen mehr dran, du hast ja auch ein Spiel gewonnen. Es war der erste Sieg gegen die Eisbären nach 11 Playoff-Niederlagen in Folge, auch für Akins. Ja, aber wie soll ich sagen, insgesamt war für mich wirklich das Beeindruckende. Sie waren zu einem Zeitpunkt da mit einer Mannschaft, die, also ist ja weit über ihre Verhältnisse gespielt mit dem, was da an Spielern waren. Ja, das ist Mentalität, das ist diese Erfahrenheit, aber das ist auch ganz, ganz viel Qualität. Und das war wow. Also Hut ab.
Du
Also wenn ich
hattest,
einen aufhätte, würde ich ihn ziehen.
ja. Du hattest, weil Berlin hat auch immer das Gefühl, oder beziehungsweise man hat es auch auf dem Eis eindeutig gesehen, die wussten genau, wann checke ich vor und wenn sie vorgecheckt haben, war das in der Qualität unglaublich und die haben ja keine Konter zugelassen, keine Breakaways. Also so, Berlin war immer in Überzahl, sei es in den Ecken gewesen, sei es. Wenn sie umgeschalten haben durch ihre Speeds, aber auch wenn sie hinten waren, also dann waren Mannheimer vorne und dann mussten die anderen zum Wechsel fahren oder du hattest noch einen, vielleicht noch einen Kollegen mit dabei, hast aber vier Berliner gegen dich gehabt oder so. Also das und dann den einen Punkt, das wollte ich ganz kurz noch ergänzen, und dann
Ja.
der eine Punkt, den du auch gesagt hast, und Erik Mick, klar, auch ein Vertreter dafür, dass immer auch mal wieder einer reingesprungen ist, auch gerade in dieser Serie und dann halt eben unabhängig von Liam Kirk immer wieder Tore geschossen hat, hattest du bei den Hartlern halt nicht, dass irgend dann halt der nächste kommt und ein Tor macht. Aber um das Bild noch größer zu sehen, ein Jonas Müller, ein Kai Wismann, ein Erik Mick, die hast du dir ja auch alle selbst gezogen. Und ich glaube sogar, es gibt kein Team in der DEL, der das so gut die letzten Jahre gemacht hat,
Ja.
wie die Eisbären Berlin, wirklich von der Jugend hochgeholt. Und dann halt aufgebaut mit der Kooperation mit Weißwasser. Und du hast Kretschmer dann angesprochen, der für Wismann gespielt hat. Klar hat er dann nicht mehr so viele Wechsel bekommen, aber gerade in Mannheim als Wismar dann raus ist mit der Sperre, musste er einspringen. Haben dann auch teilweise mit 5 Verteidigern natürlich rotiert, aber trotzdem. Gretschmann, absolut talentierter Verteidiger, hat auch die U20-WM gespielt für Deutschland. Wenn da alles normal läuft, und wie es in Berlin halt eben läuft, dann wird der über in den nächsten 5 Jahren dann auch wieder ein gestandener DEL-Profi sein, ja. Aber 100%. Und das ist schon eine Qualität auf diesem Niveau, wo du halt allen anderen auch voraus bist, tatsächlich.
Und da ist jetzt aber auch genau der Bogen zu dem, was wir im ersten Block hatten als Thema. Du hast mit München und Mannheim 2 Nachwuchsprogramme, wo unglaublich viel Geld reinfließt. Und wie viele Spieler haben es denn in den letzten, klar, jetzt können wir immer wieder mit Zeit der Stützle, ich kann es dann aber auch irgendwann nicht mehr hören, weil meine Frage ist, ja, und dann danach? Also,
ja, vor allem Spieler, die in der DEL, die brauchst du ja dann auch.
Also in der DEL vielleicht schon noch, aber meine Frage ist ja auch, diesen Übergang von Spielern, die dann bei den Adlern sozusagen aufgebaut wurden im Nach, also dass du sozusagen über einen Kooperationspartner, früher war es Heilbronn noch in der DEL2, die ja dann vertieft wurde und dann stieg Heilbronn ab, ja, dass du es schaffst, Spieler sozusagen diesen Übergang zu ermöglichen und die dann auch diesen Kern aus Jungadlerspielern ranzuziehen, die dann dauerhaft hier sind. Und das hast du ja auch nicht. Also das ist ja auch was, was eigentlich dein Ziel sein muss als Adler Mannheim. Keine Ahnung, wie viele Titel sind es jetzt, 18, 19 Jahren oder in 20 Jahren, so ungefähr. Aber wenn du als Organisation davon nicht profitierst langfristig, kannst du dir ein Ei draufbacken oder braten, dass du das schaffst. Aber das Ziel muss es sein, sowas, diese Wismanns, Müllers dieser Welt, Anführungszeichen, aus deiner eigenen Akademie, nenne ich es auch mal. Du hast ja hier alle Möglichkeiten und schaffst es aber nicht, das gewinnbringend umzusetzen, dauerhaft, sondern du kannst dann immer sagen, ja, die waren mal Jungadler, aber die Entwicklung haben sie alle woanders genommen, wenn du sie zurückholst oder so. Also du musst dieses, wir müssen die Spieler zwischen Jungadlern und dann irgendwann bei den Adlern im Kern diese Entwicklung selbst in die Hand nehmen und das tust du nicht. Und da geht, das ist auch so ein Riesenloch, wo ich denke, auch da müsste mehr passieren, als passiert.
Ja, natürlich. Du hast jetzt Schlenker, Mela in der vergangenen Saison dazugeholt. Ja. Natürlich auch noch, aber da sind wir jetzt auch wieder beim Ausnahmespieler, meiner Meinung nach, Max Kaltsche dann.
Ja, den müsst du nächstes Jahr auf jeden Fall dabei haben, klar.
Über die jungen Adler gefördert hast, aber auch Mela und Schlenker. Über die DEL2 dann hauptsächlich auch dem geschuldet, sicherlich zum Teil, dass Dallas Aikens halt lieber mit 6 Verteidigern auch spielen lässt und da rotieren lässt in der Partie als mit 7. Und das natürlich einem ja, U23-Verteidiger wie jetzt Schlenker Mela mehr bringt, in der DEL2 Eiszeit zu sammeln, als halt eben 3 Minuten in der DEL, wenn es hochkommt. Ist klar.
Ja, aber genau, ich denke, dann gibt ihm doch mal die Zeit, verdammte Axt. Es kann doch nicht sein, dass du so einen Spieler, dann gib ihm, klar, kommt da mal ein Fehler rum, aber wie soll er es denn lernen? Oder wo soll es denn herkommen, wenn er weiß, dass er einen Fehler macht, dass er den Rest des Spiels auf der Bank sitzt?
Ja, aber viel wichtiger ist ja, dass du einen Plan hast, was mit den Jungadlern passiert. Und da ist vielleicht jetzt der Anfang gemacht, wenn der eben aus der Jugend rauskommt, wenn der kein Gitter mehr braucht, sage ich mal, vom Gesicht, wie du ihn aufbaust, um dann ranzuführen in der DEL. Es muss ja nicht der 18-Jährige schon sein, der von den Jungadern rauskommt, den du dann selbst in der DEL ranführst. Natürlich durch Training etc., vielleicht auch manchmal durch Einsätze, aber dann vielleicht auch besser mehr als 3 Minuten. Aber den du halt über die DEL2 aufbaust. Ich meine, so war das ja mit Wismann und Müller ja damals auch. Die haben ja auch in der DEL2 erstmal ihre Meriten quasi gesammelt, ihre Erfahrungen gemacht in wichtigen Situationen, um dann halt immer mehr noch in der DEL einzubauen. Diesen Plan brauchst du ja und nicht irgendwie, wie schaffe ich jetzt den 18-Jährigen noch mehr in mein DEL-Team reinzubauen, indem er auf meinem Zettel steht, dass man wieder bei den 3 U23-Stellen, sondern wie schaffe ich es, wie kann ich ihm einen Weg aufzeigen und wie können wir den auch stringent verfolgen, dass er es dann vielleicht mit 21, 22 schafft und dann halt zu den Adlern kommt, wo er schon auch alle kennt, drumherum natürlich, durch Trainings, durch einzelne Einsätze und dann halt aber auch ein wichtiger Teil ist am Ende des Tages.
Ja, und da musst du hinkommen.
Da musst,
das ist doch auch ein schöner Ausblick, weil davon profitieren dann alle. Sowohl.
Ja, davon profitiert am Ende dann auch die deutsche Nationalmannschaft, klar.
Na, das ist doch mal, seit wann sind wir so versöhnlich und konstruktiv? Das ist ja heute komische Sendung. Nein, hast du noch ein Thema, wo du sagen würdest, weil ansonsten ist das wirklich ein schöner Schlusspunkt.
Dann lass es uns doch dabei
belassen. Dann lassen wir es doch dabei. Was gibt's noch zu sagen? Wir haben mal wieder ein paar Planungen für den Sommer. Kollege Köhl ist jetzt im Urlaub, ich dann irgendwann auch mal länger. Wir fahren nicht gemeinsam, keine Sorge. Bleibt uns gewogen. Es wird was geben über den Sommer, können wir schon mal sagen. Es wird auch noch natürlich eine Overseas jetzt dann wieder geben. Mit der haben wir tatsächlich gewartet, bis wir unser Saisonfazit aufgenommen haben. Aber ich kann sagen, Thorsten war noch NHL-Playoffs gucken vor kurzem. Hat Marco Sturm, glaube ich, gesehen, oder? Nee, Philadelphia gegen Pittsburgh, das war es, was er geguckt hat.
Hauptsache Italien, sage ich immer.
Hauptsache Italien, egal. Schaut, geht's raus, schaut's Eishockey aus, schaut's noch WM. Viertelfinale Schweiz, Schweden 2-1, Dennis Malgin. In diesem Sinne, ihr Lieben, folgt uns, unterstützt uns, habt uns lieb. Bis dann. Ciao.
Tschö.